Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Tier ist zwei mit Reflexe. In der Reihe Kulturköpfe 2009 hören Sie heute eine Sendung über und mit dem Theaterregisseur Peter Stein. Sein Name ist in der Schweiz ganz direkt mit der Ära Peter Löffler 1969 am Schauspielhaus Zürich verbunden. Es war eine so kurze wie heftige Ära, denn schon nach wenigen Monaten wurde dem damaligen politischen wie ästhetischen Aufbruch ein Ende gesetzt. Peter Stein zog mit seiner Gruppe nach Berlin weiter und dort schrieb er Theatergeschichte. Letzten Sommer wurde dem 71-Jährigen der Zürcher Festspielpreis verliehen. Dagmar Walser hat ihn im Vorfeld getroffen und mit ihm über das Theater von damals und heute gesprochen.
Es war ein kurzes Gastspiel damals. Schon nach wenigen Wochen und Inszenierungen wurde die Crew gekündigt. Der Aufbruch, der am Schauspielhaus stattgefunden hatte, abgewürgt. Gerade mal eine Spielzeit hat die Ära Löffler gedauert. 1969-70, dann verließen auch der Regisseur Peter Stein und sein Ensemble Zürich Richtung Berlin, um dort an der Schaubühne Theatergeschichte zu schreiben. Ob es für ihn eine Genugtuung sei, nun 40 Jahre nachdem man ihn aus Zürich weggeschickt hatte, von der Stadt mit einem Preis ausgezeichnet zu werden, wollte ich am Anfang unseres Gesprächs von Peter Stein wissen.
Um Gottes Willen, nein. Mein Verhältnis zu Preisen ist gespalten. Ist. Auf der einen Seite fühle ich mich natürlich gebauchpinselt und geehrt. Auf der anderen Seite sind die Auswahlkriterien ja immer nicht ganz bekannt. Man weiß es nicht so genau, was da eigentlich dahinter steckt. Sehr oft sind Preise Veranstaltungen, die sich selber feiern in erster Linie. Und so ist es also ein gespaltenes Gefühl. Ich bin auf der anderen Seite ziemlich dankbar aus einfachen Gründen, weil dem dann Geld mit verbunden ist. Und ich bin in den letzten Monaten finanziell schwer in die Krise geraten, weil ich eine Produktion selber finanzieren musste, eine sehr große in Italien, nachdem man das Theater mich rausgeschmissen hatte. Und deswegen bin ich für diese kleine Beihilfe sehr dankbar.
Wieder einmal ist es zu einem Bruch zwischen Peter Stein mit einem Theater gekommen. Er sollte für das Theater in Turin die Dämonen von Dostojewski erarbeiten. Am Ende hat er die Inszenierung für ein ausgewähltes Publikum ein paar wenige Male auf seinem Gut in Umbrien gezeigt, wo er seit Jahren lebt und wo die Produktion auch entstanden ist. Im deutschsprachigen Theater war Peter Stein in den letzten Jahren vor allem mit Großprojekten präsent, deren eigener Organisator er auch war. Weil das deutschsprachige Theater von ihm eigentlich nichts mehr wissen wolle, wie er sagt, weil sein Theater als verstaubt, altmodisch und uninteressant gelte. Die komplette Inszenierung von Faust 1 und 2 mit über 80 Mitarbeitern an der Expo 2000 oder 7 Jahre später der ungekürzte 10-stündige Wallenstein in Berlin, allerdings waren Publikumserfolge, Theaterevents. Er hat zweifellos Theatergeschichte geschrieben, wie nur wenige. Die Berliner Schaubühne, die Peter Stein mit seinem ebenfalls legendären Schauspielerensemble 1970, also direkt nach seinem kurzen, aber heftigen Gastspiel in Zürich gegründet hat, war in den 70er und 80er Jahren das wohl wichtigste Theater im deutschsprachigen Raum. Und Peter Stein, das herausragende Talent einer neuen Generation von Regisseuren. 1985 legte Stein, dessen Meisterinszenierungen in ganz Europa gastierten, sein Amt als künstlerischer Leiter nieder. 1993 kam es zum endgültigen Bruch. Er leitete in den 90er Jahren das Schauspiel bei den Salzburger Festspielen, doch zunehmend wurde sein textfokussiertes, präzises Schauspielertheater von der Kritik als museal und abgestanden beschrieben. Heute lebt er in Italien, inszeniert vor allem Opern und hat letztes Jahr fürs Berliner Ensemble und damit seit langem wieder einmal für ein subventioniertes Haus Kleists Der zerbrochene Krug inszeniert. Auch das in Berlin ein Publikumserfolg, zu den Wiener Festwochen eingeladen, wo ich ihn letzte Woche zum Gespräch getroffen habe, und auch in Zürich wird im Rahmen der Zürcher Festspiele sein Krug zu sehen sein. Wie viel diese Arbeit noch mit seinen legendären früheren Inszenierungen zu tun hat, sollen jene beurteilen, die sie damals erleben durften. Er selbst komme ohne Ressentiments nach Zürich zurück.
Ich kehre gerne nach Zürich zurück. Ich bin auch immer wieder in Zürich gewesen, so ist das nicht. weil die Erinnerung an diese Zeit für mich und bestimmt auch für meine Mitstreiter in Anführungszeichen eine sehr angenehme war. Es war ja keineswegs so, dass dann man nur irgendwie verhauen wurde, sondern man wurde ja auch unglaublich gepflegt und man wurde auch respektiert und wurde anerkannt von sehr vielen Menschen in Zürich. Es war sehr gemischte und sehr lebendige Erfahrung, die sich später vielleicht an einigen Orten wiederholt hat, aber heutzutage natürlich gar nicht mehr denkbar ist, weil heutzutage sich, was das Theater betrifft, überhaupt niemand drum kümmert. Meiner Meinung nach zu Recht.
Das Angenehm erstaunt mich jetzt doch. Ich meine, für mich ist es Theatergeschichte, ich muss das ehrlich zugeben. Ich kenne die Inszenierungen nur auf Video, die können das nicht einfangen, was das für eine Bedeutung hatte damals. Aber wenn man die Theatergeschichte liest, angenehm klingt das nicht.
Ja, aber für uns war es so. Wir sind da hineingegangen in diesen sehr konservativen Laden, wissend, dass das Schwierigkeiten bereitet. Wenn man dort Theater zeigt, sowohl formal als auch inhaltlich, dass sich relativ stark unterschied von dem, was vorher da gemacht wurde. Vor allen Dingen sind das auch immer interner. Denn natürlich waren wir eine Bande von jungen Schauspielern, die den älteren, dort eingesessenen, mit ziemlich fetten Gagen und guten Arbeitsbedingungen ausgestatteten Leuten das Terrain streitig machten. Das war auch ein Aspekt, der also natürlich zum Wirbel beigetragen hat und war, zumal war in dieser Zeit es üblich, dass man sehr ein stark linkslastiges Vokabular im Munde führte. Was man heute auch im Munde führt, aber heute interessiert das gar niemand mehr. Aber damals waren vor allen Dingen die Schweizer, die also für das Wort Kommunismus oder Marx hörend bereits Angst hatten, dass sie ihre freien Kreale verlieren wollen. Und das ist verständlich natürlich, vor allen Dingen, wenn man nur Fränklis im Kopf hat, wie das bei vielen Schweizern der Fall ist, wie ich später auch erfahren habe. Denn ich war mal 5 Jahre mit einer Schweizerin verheiratet. Und dementsprechend war das eine besondere Angelegenheit heute. Selbst jemanden, der, weiß ich, ein 2-Milliarden-Konto hat, diese Art von Vokabular überhaupt nicht mehr aufregen oder emotional hinterm Ofen hervorlocken. Aber damals war das so, in den späten 60er Jahren. Und das war halt in Zürich besonders krass, weil in Zürich ja nun doch eines der Hauptsitze des internationalen Kapitalismus ist und dementsprechend deren Vertreter die Worte, weiß ich, Umverteilung oder Enteignung oder Marx oder so etwas nicht gerne hören, was verständlich ist.
Sie beschreiben das jetzt einerseits als diese bestimmte politische Kultur, die damals war, aber auch als so eine Mentalitäten-Crash oder ein Generationen-Crash, war es das?
Natürlich, selbstverständlich war es das. Und da waren halt diese theatralischen Jungtürken, die den älteren Herrschaften dort, wie gesagt, das Terrain streitig machen wollten und sich wichtig machen wollten. Und aber ich glaube, wir hatten noch ein paar künstlerische Ideen, die gar nicht so schlecht waren. Und die haben wir versucht, in die Praxis umzusetzen. Und daher gehörte zum anderen dazu, dass man ein anderes Verständnis der Art der Zusammenarbeit im Theater hat. Das heißt, dass es nicht einen Intendanten gibt, der an das schwarze Brett irgendwelche Texte nagelt und irgendwelche Besetzungen nagelt und irgendwelche Stücke, die gespielt werden sollen, nagelt und bekannt macht, sondern dass man mehr auf Zusammenarbeit geht. Das würde, was sich natürlich im Theater anbietet, weil das Theater ist eine kollektive Kunst. Und das ist sehr sinnvoll, dass alle Beteiligten inhaltlich, gedanklich, mental und emotional da stark beteiligt sind. Das sieht das Publikum gerne auf der Bühne, wenn das herunterscheint. Im Gegenteil, wenn es sich darum handelt, dass die Schauspieler nur Puppen sind in den Händen eines wild gewordenen Konzeptregisseurs oder ein Intendant eine vollkommen von einem Ensemble losgelöste Politik betreibt und die Schauspieler sozusagen nur qua Ordre de Mufti an der Arbeit teilnehmen lässt, dann ist das natürlich bemerkbar und dann ist das anders, als wenn man das gemeinsam tut. Und das wollten wir. Wir haben das versucht und haben das später in der Schau wieder dann ja fortgesetzt, weil wir dort ein selbstbestimmtes Theater gegründet haben, wo jeder über jeden Aspekt des Theaters abstimmen könnte und konnte. Und das war in Zürich so eine Art Versuch von Probelauf. Deswegen hatten wir auch intern große Probleme, miteinander zu diskutieren und sich daran zu gewöhnen, dass man über alle Dinge spricht. Das ist ja nicht ganz leicht. Und nein, so für uns die Erfahrung in Zürich, wenn ich uns sage, meine ich alle die Leute, die nachher gekündigt wurden. Wir hatten da sehr viel davon. Wir haben da viel gelernt und bekamen auch viel Unterstützung durch Demonstrationen, die für uns gemacht wurden. Es wurde auch für uns extra eine Gewerkschaft gegründet, weil die dortigen Bühnengewerkschaften ganz besonders rechtslastig waren und besonders auf die konservative Seite gepocht haben. Und solche Dinge waren einfach für uns fantastisch und aufregend und spannend. Und Versammlungen in der Messehalle wurden da, oder nee, Stadthaus 5 oder 15, ich weiß nicht, irgendwelche Versammlungen gab es da, wo selbst Herrschaften, berühmte Menschen wie Max Frisch für uns auftraten. Oder was konnte uns denn Besseres passieren? Nein, die Erinnerung an diese Zeit. Fragen Sie alle, die daran beteiligt waren, ist in erster Linie positiv und keineswegs negativ.
Es war ja auch ein Aufbruch, von heute aus gesehen ganz klar auch ein ästhetischer Aufbruch. Sie haben jetzt viel auch von den Verfahren, die Sie verändert haben, vom Verständnis von Theater auch, was sich damals verändert haben oder was Ihre Generation oder Ihre Gruppe da versucht hat und danach auch umgesetzt hat. Wie stark war es denn tatsächlich auch ein Kampf um Ästhetik, also ums Verstehen?
Nun ja, wenn man eine veränderte Arbeitsweise versucht einzuführen, nämlich eine kollektive, also gemeinsame, was eigentlich dem deutschen Theater, das ja ein Ensembletheater ist, auf das Schönste entspricht, dann werden selbstverständlich die Ästhetiken diskutiert und werden geöffnet. Und es ist nicht einer, der bestimmt die Sache so und so, sondern das öffnet sich und wird in einer gewissen Weise demokratischer. Das heißt, die ersten Demokratiemitglieder sind die Ensemblemitglieder. Und nun ist ästhetische Fragen diskutiere ich persönlich relativ ungern. Aus dem einfachen Grunde, weil mein Verständnis von Theater sich krass unterscheidet von dem Verständnis von Theater, was heute vorherrscht. Mein Verständnis von Theaterspiel ist, dass man ein Interpret ist, ein Werkzeug, ein Instrument. Das heißt, man bemüht sich darum, Kunstwerke, die auf einen zukommen, in Form von Theaterstücken, zu analysieren, zur Kenntnis zu nehmen, zu begreifen und ihre Ästhetik zu begreifen. Und dann zu versuchen, selbstverständlich mit unseren Mitteln, mit unserer Psychologie, mit unseren Sehgewohnheiten, angepasst an diese Sehgewohnheiten und durch sie hindurch, diese Ästhetik dieser Werke zu beschreiben. Deswegen sind meine Inszenierungen immer sehr unterschiedlich. Sie hängt davon ab, von welches Stück ich mache. Und dementsprechend diskutiere ich eigentlich Ästhetikfragen am liebsten in konkreter Weise. Das heißt, fragen Sie mich über die Ästhetik vom zerbrochenen Krug von Kleist. Dann werde ich Ihnen das mitteilen können, so wie ich das sehe. Ob das richtig ist oder ob das den Leuten gefällt, ist wieder eine andere Frage. Aber diese grundsätzliche Vorstellung, dass es eine ganz bestimmte Ästhetik gibt, die zugelassen ist und andere Ästhetiken sind nicht zugelassen, das ist eigentlich eine Methode von totalitären Staaten. So wie das heute ist. Es ist ja heute so, dass das, was ich mache, ja nicht geht. Das ist alt und darf eigentlich nicht mehr sein. So wird das mitgeteilt. Das verstehe ich gut und das ist auch in Ordnung so. Ich lebe ja auch nicht mehr lange und dementsprechend werde ich auch Leuten nicht mehr auf den Wecker fallen, so furchtbar lange. Aber die Tatsache allein, dass das mitgeteilt wird, dass das sozusagen mehr oder weniger verboten ist oder nicht mehr geht angeblich, das sind totalitäre Gesichtspunkte, die ich nicht akzeptieren kann. Denn ich bin der Meinung, dass das Theater gerade aufgrund der vielen Ästhetiken, die in ihnen vorkommen, aufgrund der vielen ganz unterschiedlichen Autoren aus den unterschiedlichsten Jahrhunderten, ja Jahrtausenden, gerade ein Ort der Vielfalt ist, der völlig unterschiedlichen Ästhetiken und nicht der normierten. Und das scheint mir eines der wesentlichen Probleme heute zu sein, dass seltsamerweise aufgrund der auf die Fahnen geschrieben wird die vollständige Freiheit. Was kommt dabei raus? Die totale Konvention des Unkonventionellen. Eine schlimme Falle für vor allen Dingen junge Menschen, die, wenn sie unkonventionell sein wollen, was ich verstehe, was ich auch mal versucht habe, nichts weiter tun können, als in die Falle der Konvention des Unkonventionellen zu fallen. Und das ist traurig und deswegen sollte man versuchen, ein bisschen mehr zu lesen, Kenntnis zu nehmen und sich zu fragen, ob man eigentlich überhaupt etwas zu versenden und zu sagen habe. Das empfehle ich immer den Menschen, vor allem den jungen Menschen.
Damals, vor 40 Jahren in Zürich, gehörte Peter Stein zu den jungen Menschen, die den damals Alten mit neuem Theater das Terrain streitig machten. Heute ist er selbst ein alter Regisseur, der von vielen auf die museale Bank geschoben wird, was ihn immer wieder gegen das deutschsprachige Theatersystem wettern lässt und weshalb er in den letzten Jahren, mit Ausnahme der beiden Großprojekte Faust und Wallenstein und derzeit dem Krug von Kleist, vor allem Opern und im Ausland inszeniert hat. Die Uraufführung von David Harrowers Blackbird fürs Edinburgh Festival etwa vor 4 Jahren. Es wirkt absurd, dass gerade der Regisseur, der das deutschsprachige Theater einmal geprägt und herausgefordert hat, wie wenig andere, in diesem kaum noch Platz findet. Zumal die Projekte und Inszenierungen, die er zeigt, bei einem Teil des Publikums durchaus immer noch ankommen.
In der Tat sind die Sachen, die ich mache, und nicht nur ich, sondern auch andere ältere Kollegen, ja, durchaus gefragt von Seiten des Publikums. Aber das ist ja ein Unterschied. Es ist ja so, dass das hochsubventionierte deutschsprachige Theatersystem die Gefahr in sich birgt, dass in dem Theater Dinge gemacht werden, die am Publikum total vorbeigehen, weil sie von dem Zuspruch des Publikums dieses Theater gar nicht abhängig sind, sondern sie sind abhängig von den Beschlussfassungen in Budgetfragen in den jeweiligen Stadtverwaltungen oder in der Landesverwaltung. Und diese Abgehobenheit, die ermöglicht es ja, weiß der Teufel, was auf der Bühne zu zeigen, ohne sich um das Publikum zu kümmern. Das ist eine Gefahr. Das ist in anderen Ländern ja nicht der Fall. Schauen Sie sich Italien an, schauen Sie sich England an, schauen Sie sich Frankreich an. Da gibt es das, was man im Ausland die deutsche Regie nennt, gibt es gar nicht. Sondern die kümmern sich selbstverständlich um Ästhetiken unterschiedlicher Art, meinen auch, dass es eine öffentliche Veranstaltung ist, in der man in irgendeiner Form sich halbwegs anständig benimmt dem Publikum gegenüber, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt. Und die Hose dauernd runterzulassen, finden Leute in Frankreich oder auch in England nicht auf die Dauer ununterbrochen interessant, sondern vielleicht mal gelegentlich. Und dementsprechend gibt es diese Probleme in den anderen Theaterkulturen nicht, in denen ich auch arbeite und übrigens gerne arbeite. Und das ist eine sehr, sehr deutsche Veranstaltung. Und es dreht sich genau darum, dass auf der einen Seite natürlich ein Interesse nach dem Theater besteht und nicht nach Performances oder Bilderfolgen oder so etwas, sondern nach dem Zentrum des Theaters. Das heißt, der Schauspieler, der sich mit einem Text und mit einer Textstruktur, mit einer dramatischen Textstruktur beschäftigt und auf der Bühne eine Welt schafft, die zugänglich ist für das Publikum, die das Publikum anzieht, hineinzieht, verwirrt und wieder entlässt. Das Bedürfnis danach existiert selbstverständlich im Publikum, aber wird von einer stark regiebestimmten, autoritär regiebestimmten Spielweise und Interpretationsweise, in denen die Schauspieler nur Puppen sind, nicht sonderlich gut bedient. Da liegt der Unterschied. Nur, es ist in Deutschland so, dass die Vertreter der öffentlichen Meinung die der Meinung sind, dass sie jedem modernistischen und modernen oder angeblich moderner zeitgenössischen, mehr oder weniger von der Zeitgenossenschaft des Fernsehens bestimmten Impulsen hinterherlaufen müssen. Und die Verwalter in den Stadtverwaltungen, die über die Gelder dann zur Verfügung haben, die stützen sich in erster Linie auf das, was diese Meinungsmacher sagen, wobei das Publikum sich nach diesen Meinungsmachern überhaupt gar nicht mehr richtet, schon lange nicht mehr. Aber die armen Kulturpolitiker, was so bleibt ihnen anders übrig, die gehen ja nicht in das Theater, die gucken sich das doch nicht alles an. Und es ist wie bei der Börsennotierung, die gehen nach diesen Börsennotierungen und dementsprechend hat es dann doch eine Wirkung und gibt es dementsprechend sehr oft einen Kontrast zwischen dem, was das Publikum tatsächlich will und möchte und auf der anderen Seite dem, was im öffentlichen Raum sowohl finanziell als vor allen Dingen auch in der öffentlichen Meinung gefördert wird.
Ich habe den Eindruck, es geht oft ja auch, dass man um Begriffe sehr leidenschaftlich streitet, wo man aber nicht ganz genau weiß, woher die kommen oder was die bedeuten oder die unterschiedlich mit Wertungen und eben Emotionen besetzt sind. Ich habe vor, ich weiß nicht, 3, 3,5 Jahren Blackbird gesehen in London, und das Spannende war für mich daran, dass das englische oder britische Theater ist ja eigentlich ein Theater, wo der Autor, der Text sehr im Zentrum steht. Also der Autor ist der Hauptkünstler.
Deswegen arbeite ich da sehr gerne.
Am Theater.
Das für mich auch der Fall ist. Für mich steht der Autor mit seinen Ambitionen im Zentrum. Und in der Ausführung selbstverständlich der Schauspieler.
Und im Gespräch über Ihre Aufführung kam dann ganz oft dieser Begriff des Regietheaters. Also Peter Stein ist ein Vertreter von diesem deutschen Regietheater. Und es ist ja auch so, dass der Begriff, wenn ich es richtig sehe, für Ihre Generation damals wie geprägt wurde oder da eben auch ein bestimmter Zugriff auf Text meinte. Wie sehen Sie das? Ist das ein Gegensatz oder?
Schauen Sie, die Engländer sind der Meinung, dass Theater nur auf ihrer Insel gemacht wird, dass es im Kontinent gemacht wird, so nennen sie The Continent. The Continental Theater ist für sie gar kein Theater. Sie kennen es auch gar nicht. Sie haben gar keine Kenntnis davon. Und dementsprechend haben sie diesen entsetzlichen Fehler gemacht, mich nun als Vertreter des Regietheaters, des gegenwärtigen deutschen Regietheaters zu bezeichnen, während das in Deutschland mit hohen Gelächter quittiert würde. Ich war vielleicht einmal Vertreter des Regietheaters. In der Tat, da haben Sie ganz recht, da wurde der Begriff geprägt in den 70er Jahren. Aber gegenwärtig bin ich sozusagen eher der Feind des Regietheaters. Aber die Engländer wissen das nicht so genau. Daher kommt diese Verwirrung. Aber ansonsten wollte ich sagen, dass Begriffsverwirrung und Unklarheiten über Begriffe existiert, ist eine normale Geschichte im Alltagsleben und ganz besonders im Theater, weil wir Leute sind, die keine geistige Disziplin haben. Wir quasseln vor uns hin, wir benutzen die Worte anderer Menschen. Und nicht die eigenen, weil wir eigene gar nicht haben. Wir sind auch ziemlich dumm, dämlich, muss man ja sein, wenn man auf die Bühne geht und herumspielt und sowas, sich wie Kinder oder wie Affen oder wie der Teufel was gebärdet. Das machen doch nicht vernünftige Menschen. Und dementsprechend ist da bei uns die Verwirrung, was die Begriffe ist, besonders groß. Es werden aber dementsprechend auch ganz besonders laut Begriffe vor sich hergetragen, die überhaupt keinerlei Inhalt kein Inhalt gegenübersteht.
Aber viele Emotionen binden.
Ja, vielleicht. Aber natürlich, Begriffe in dieser Form zu benutzen, führt zu Hohlheit und dementsprechend auch zu hohlen Emotionen. Dementsprechend bin ich, was Begriffe betrifft, versuche ich äußerst vorsichtig zu sein, aber habe bestimmt da auch für sehr viele Fehler gemacht.
Für mich steht eben dahinter auch, also ich habe mich plötzlich gefragt, wahrscheinlich sind das gar keine Gegensätze oder sind das gar nicht Begriffe, die sich, oder Theaterverständnisse, die sich ausschließen, sondern Sie haben Ihr Theaterverständnis bezeichnet als, Sie verstehen sich als der Interpret. Und vielleicht verändert sich ja einfach das Lesen mit der Erfahrung, mit dem Alter auch.
Natürlich, gewiss. Aber ich glaube, wenn man also einigermaßen eine Person ist, dann gibt es dann doch schon bestimmte Charakteristiken und Unterschiede zu anderen Leuten. Das würde ich schon sagen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Zum Beispiel habe ich mit 22 Jahren die Brüder Karamasow gelesen von Dostojewski. Nach 150 Seiten, 200 Seiten habe ich es weggeschmissen, weil ich konnte es einfach nicht aushalten. Ich finde es ganz grauenvoll, ganz schrecklich. Ich bin ein großer Liebhaber der russischen Literatur, aber für mich waren dann die Sterne Tolstoi, Turgenev, Lermontow und vor allen Dingen Tschechow. Jetzt bin ich 71 geworden, also 50 Jahre, rund 50 Jahre später, kriege ich den Vorschlag, ich solle eine Bearbeitung des Romans Die Dämonen machen. Und das hat dazu geführt, dass ich mich gezwungen war, um auf diesen Vorschlag zu reagieren, den Roman zu lesen, den ich nie gelesen hatte. Und ich las ihn und war hingerissen und sagte, um Gottes Willen, jetzt habe ich 50 Jahre lang nicht davon ausgegangen, dass Dostojewski nichts für mich ist, dass das ein Obskurant ist, typischer Vertreter des russischen orthodoxen, verquasten und obskurantistischen Denkens und so weiter. Und jetzt stelle ich fest, dass das ein durchsichtiger, ironischer, heller, äußerst spannender Autor ist. was mache ich denn da, um Gottes Willen? Habe ich meine, sozusagen, muss ich ja alles nochmal neu lesen, meine innere Bibliothek, mein Wertesystem, was man sich ja aufbaut, damit man sich überhaupt ein bisschen orientiert und nicht dauernd von Wikipedia abhängig ist. Das muss ich alles dann neu orientieren, das kann ich gar nicht, sterbe ja demnächst, so viel Zeit bleibt mir ja gar nicht, was mache ich bloß, um Gottes Willen? Als ich auf Seite 750 ankam, spürte ich plötzlich auf einmal genau dasselbe Gefühl gegen den Dostojewski, das ich vor 50 Jahren hatte. Da war ich selig. Das heißt, dass es in mir offensichtlich doch eine Kontinuität gibt und eine einigermaßen Konsistenz der Empfindung, der Perzeption, der Sehweise. Und dann, bei 850 war ich wieder drin. Dann las ich alle, habe ich angefangen, alle Romane von Dostojewski zu lesen, mit Verbrechen und Strafe und das mir auch auf Seite 450 bis 850 schwer auf den Wecker ging. Dann den Idioten, den ich ganz hervorragend und lustig fand. Und vor allen Dingen dann habe ich die Fratelli Karamasow, die Brüder Karamasow wieder gelesen. Und es passierte mir genau dasselbe. Und da dachte ich, ja, vielleicht bin ich dann doch nicht so ganz, habe ich nicht so ganz falsch gelegen und bin eben jemand, auf den Dostojewski so wirkt, wie ich es beschrieben habe. Und da war ich eigentlich ganz froh. Das heißt, ich erzähle das nur, um Ihnen klarzumachen, das ist schon eine Art von einigermaßen Konsistenz und Konsequenz in der Art und Weise, wie man als Individuum sich der Welt, der Kunst und so weiter das nähert und das durch das Alter keineswegs vollständig ausgelöscht wird und umgedreht wird. Für mich ist es so, dass der Alterungsprozess immer ein unglaublich interessanter und spannender war. Alle Verluste, die man natürlich erleidet, wenn man älter wird, wurden durch Neugewinnen immer ausgeglichen, ja, mehr als ausgeglichen. So müsste das sein, wenn man so altern kann und diese Chance hat, so zu altern, dann ist man wirklich ein glücklicher Mensch. Und dementsprechend habe ich mit diesem Alterungsprozess keine Probleme. Ich habe übrigens auch keine Probleme, mich mit jungen Menschen zu befassen. Ich kann mich viel leichter mit jungen Menschen beschäftigen als mit älteren.
Sein Theater habe sich nicht verändert, sagt Peter Stein. Allenfalls ist die Welt, sind die Theatersysteme, die Seherfahrungen andere geworden, die Vorstellung davon, was gute Kunst ist, was gutes Schauspiel ausmacht. Und die Schauspieler haben sich verändert, auch wenn für Peter Stein, zum Schluss, die Schauspielerei und damit wohl auch das Theater etwas Zeitloses ist.
Wenn der Schauspieler eine Puppe in einem Konzepttheater ist, dann ist er kein Schauspieler mehr für mich. Für mich hat sich das überhaupt nicht geändert. Ein Schauspieler ist ein Mensch, der das Wunder zustande bringt, dass er Texte spricht, die ihm nicht gehören. So spricht, als ob er sie selber erfunden hätte. Und dementsprechend auf einmal das Gefühl habe, der Autor steht vor mir. Das ist ja gerade ein magischer Prozess, eine Evokation. Und ich bin vollständig schauspielabhängig. Ich sitze da unten und starre sie an und erlebe ein Wunder nach dem anderen. Genau, wir sind das, wenn außerhalb der Bühne mit den Schauspielern man lieber gar nicht umgehen sollte. Wir sind alle nicht so, sagen wir mal, besonders hochentwickelte Exemplare unserer Spezies. Aber wenn sie dort auf der Bühne stehen und es ihnen da gelingt, diese Texte oder diese Gedanken und diese Dramaturgien, diese Aktionsabläufe so zu verlebendigen, dass man das Gefühl hat, es würde direkt aus ihnen kommen, aus ihren Bäuchen, aus ihren Hirnen, von denen man genau weiß, dass da gar nicht so furchtbar viel drin ist, dann ist es für mich ein Evokations- und Verkörperungswunder. Das ist für mich Schauspielerei. Immer gewesen, hat sich nie geändert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.